Situation mit Kalips und Nils.
So, herzlich willkommen zu einer neuen, nicht fantastischen Folge, sondern einer neuen dogmatischen Folge. Nein, einer detailreichen Folge natürlich, hoffentlich am Ende. Des wundervollen Podcasts, eigentlich müsste da auch ein D hin.
Dundervoll.
Dundervollen Podcast, Kontraktion. Heute nur in Anführungszeichen, mit Kalypso und mir, aber das habt ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Was ist denn dein Wort für die Folge?
Mein Wort ist tatsächlich draufgängerisch, auch wenn es gar
du
nicht
bist so draufgängerisch gut. Im Podcast.
Passt gar nicht sehr so gut zum Podcast, aber...
Nee, bisher noch nicht, aber wir sprayen unseren Tag noch in der ganzen Stadt umher und dann sind wir voll draufgängerisch.
Dann sind neben den ganzen Kontrastickern in der Stadt auch noch Graffitis.
Ja. Wir haben uns Folgendes überlegt für die heutige Folge oder für die heutige Folge und die Folge in 2 Wochen. Wir nehmen jetzt gerade Back-to-Back auf. Eine Überlegung, die wir sowieso schon eine Weile hatten, nämlich eine Folge, in der wir uns ein bisschen vorstellen, weniger diskutieren und mehr uns als kunstmachende Personen vorzustellen.
Und natürlich auch wieder mit Texten. Und genau. Bei dir sogar mit einem Bild diesmal.
Und wir versuchen uns jetzt auch mal an eine Bildbeschreibung. Wenn alles geklappt hat, könnt ihr das Bild, ich weiß nicht, wie gut der Ausschnitt sein wird, aber das Bild auf jeden Fall auch sehen könnt ihr als Folgenbild, als Folgenbeschreibung, wenn alles geklappt hat. Und hoffentlich könnt ihr da ein bisschen nachvollziehen, was wir hier so sagen.
Ansonsten laden wir es wahrscheinlich auf Instagram hoch.
Genau.
Und dann kann man es dort sehen, falls es mit dem Folgenbild nicht klappen sollte, aus irgendwelchen Gründen.
Yes. So viel dazu und wir fangen heute an mit einer Folge zu mir.
Zu dir. Das heißt, heute ist Nils einmal alleiniger Gast in der Folge.
Wir müssen dann aber auch eigentlich genauso im Titel schreiben, oder? So bla 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 mit Nils Carsten.
Genau, ja. So ein bisschen wie sonst halt normalerweise immer die Gäste da sind und angekündigt werden.
Finde ich gut. Ja, das Ganze, um hier übrigens Transparenz zu schaffen, findet statt, weil unser wundervoller Gast, der eigentlich kommen sollte, leider krank ist. Das passiert halt und wir haben momentan leider nicht so viel Zeit, hier noch flexible Leute reinzuquetschen. Außerdem ist es nicht so professionell, hier noch kurzfristig Leute reinzuquetschen. Und deswegen ist immer unser Plan B eine Folge zu zweit.
Ja, ich hoffe, die Zuhörenden werden den Folgen mit uns nicht überdrüssig.
Ja.
Aber das ist dann das Adjektiv für Ü, da brauchen wir noch eine Weile, bis wir da sind.
Das dauert, ja. ja, genau. Ich habe Kalypso 3 kurze lyrische Werke geschickt, unter dem Begriff der Mythologie. Und bin da in ganz unterschiedlichen Bereichen der Mythologie und bin jetzt auch in unterschiedlichen Zeiten, in denen ich das geschrieben habe, Erscheinungsdaten. Soll ich davor was sagen? Nee, wir tragen erstmal vor.
Genau, und dann gehen wir wieder auf jedes Einzelne ein, denke ich.
Ja, aber auch nicht zu lang und dann können wir ja auch über Werdegang sprechen. Bei uns jungen HüpferInnen ist Werdegang ja lustig. Ja, der erste Text ist der Phönix. Der Phönix kommt, ich habe es nochmal nachgeguckt, also die Ursprünge kommen aus dem alten Ägypten.
Ja, okay.
Wo das mit dem Sonnengott gleichgesetzt wird, beziehungsweise der Sonnengott Gott hat einen Vogel, der heißt Bennu, glaube ich, und der ist sehr phönixartig und darauf werden die der Phönix-Gedanke zurückverfolgt. Genau.
Interessant. Aber könnte, also, ich finde es auch immer sehr interessant, wie es in verschiedenen Mythologien oder an verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig zu ähnlichen Vorstellungen kommt. Also ich glaube, das ist zum Beispiel mit den mit Ghulen so, also Ghule sind ja so zombieartige Wesen, aber auch irgendwie gleichzusetzen mit bösen Geistern und die sind irgendwie in sehr vielen Mythologien zeitgleich oder ohne dass die jeweils Kontakt miteinander haben
aufgetreten. Zombieartig, ich dachte, das wären so, sind das nicht diese fliegenden?
Ja, das die Darstellungen sind sehr sehr unterschiedlich je nach Mythologie, aber das sind eigentlich immer irgendwelche Wesen, die wo sich Menschen meistens durch Kannibalismus verwandelt haben. Oder Kontakt mit irgendeinem bösen Geist verwandelt haben und dann quasi Menschen wiederum essen.
Mythologie. Kalypso und
jetzt. So können wir die Folge nennen.
Genau, und ich habe eine lange Zeit, darüber können wir sicher auch gleich noch sprechen, mache es auch immer noch recht gerne, recht altbacken geschrieben, so nenne ich es selber. Ich weiß nicht, was die Bezeichnung von anderen Menschen für meinen Schreibstil ist. Ich glaube, das liegt sehr viel an den KünstlerInnen, die ich lese, gerade in der Lyrik. Und wir steigen jetzt einfach ein. Der Phönix. Stolz geflogen sein ganzes Leben, wird des Phönix Federgrau und kann kaum noch seine Flügel heben, verloren ist die Pracht des V. Müde legt er seinen Kopf nieder und spürt die Hitze in sich kochen, Flammen entfachen sein Gefieder und er verbrennt bis auf die Knochen. In Ehrfurcht schweigt die ganze Szene, keine Seele weit und breit, nur der Wind verdrückt eine Träne und spielt mit des Vogels einstem Kleid. Und der Zug pustet stetig fort, bis beinahe alles ist verweht. Eine Seele endet an diesem Ort, aus dessen Resten ein Ei entsteht.
Dankeschön. Ein sehr schönes kleines Gedicht, genauso wie die anderen ja dann sich auch ja. da in einreihen. Ich finde, ich glaube auch, was mit diesem Altbacken so ein bisschen auch einhergeht, ist, dass du sehr oft so so sehr strikte Reimschemata verfolgst und dass es auch immer ein sehr sehr typische, so wie man das auch aus dem Deutschunterricht kennt, so versmaßmäßige Rhythmiken hat.
Ja.
Was ja vor allem so in der neueren Literatur oftmals wird es ja aufgebrochen und da wird viel freier geschrieben und viel weniger sich an Versmaße gehalten oder ganz unterschiedliche Rhythmiken ausprobiert. Und wenn man halt gerade so in diesen alten Trocheus-Jambus-Strukturen schreibt, dann hat das direkt so ein altertümliches, altbackener Touch.
Und die Begriffe natürlich, die ich auch irgendwie wähle. Also ich glaube, das fand ich damals sehr cool. Ich finde es auch mittlerweile, ich habe es jetzt wieder entdeckt, als ich es dir geschickt habe, und spielt mit des Vogels einstem Kleid. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Vers und ist sehr altbacken, aber also einstem.
Stimmt. Was auch oft, was mir auch oft auffällt, ist, dass du so die Grammatik quasi, also nicht nur die Wortverwendung, sondern auch die Grammatik sich manchmal sehr alt anhört, auch weil du so teilweise, wie nennt man das, Wortbausteine oder Satzbausteine hin und her tauschst an der Stelle, wie man das heutzutage halt einfach nicht mehr so wirklich formulieren würde. Mhm. Aber es hat dann halt direkt so ein bisschen den mittelalterlichen Touch irgendwie.
Ja.
Hier kommen wir direkt zu meiner ersten Frage, weil ich habe mich total gefragt, als ich den Text gelesen habe, wodurch dieser Vergleich mit einem V zustande kommt. Weil unter einem Phönix stelle ich mir nicht so krass so einen V-artigen Vogel vor mit so breitem Schwanzgefieder oder so. Das hat mich sehr interessiert, wie da die Parallele zustande kommt.
Ich glaube, ich habe überlegt, also Phönix gibt es ja unseres Wissens auf jeden Fall nicht. Für die FantastInnen da draußen, ihr könnt gerne weiter daran glauben. Und ich habe halt überlegt, was wäre denn das, aber jetzt nur vom Begriff her der Pracht, was ist da das Äquivalent in unserer Vogelwelt? Da wären wahrscheinlich OrnithologInnen, würden da ganz viele Beispiele finden.
Ja.
Und mir zum Kopf ist eigentlich nur der V gekommen.
Ist, glaube ich, auch ein sehr prächtiges Fall Tier. In unseren Breiten gerade der erste Vogel, der mir in den Sinn kommt, wenn es um prachtvolles Gefieder geht. Und dann, ja, stimmt schon. Auch der Phönix hat ja oftmals so das Bild, oder man hat so eine Vorstellung von einem Phönix, der sehr prachtvoll und wunderschön aussieht. Das gehört ja irgendwie zu dieser mythologischen Figur mit dazu. Voll.
Ja.
Sehe ich. Ansonsten inhaltlich oder mehr inhaltlich ist mir aufgefallen, dass es so ein bisschen eine Ambivalenz gibt von die Müdigkeit, was so irgendwie dann Richtung Lebensabend des Phönix deutet, und aber das Feuer, was in ihm brennt. Also es macht ja Sinn aus der mythologischen Figur heraus, weil der Phönix ja verbrennt, wenn er stirbt, dass da irgendwie dann ein Feuer auflodert. Aber ich glaube, ansonsten, wenn man sich von dem Phönix entfernen würde, würde man Feuer eher mit Lebendigkeit und irgendwie was Energetischem verbinden. Deswegen finde ich diese Ambivalenz ziemlich spannend, weil sie halt auch irgendwie in meinem Kopf nur eben beim Phönix funktionieren kann, dass man so dieses träge, müde mit Feuer verbindet und eben nicht mit Energie, die irgendwie freigesetzt wird. Und dann auch irgendwie weil wir gerade bei der Ambivalenz sind, auch dann der Tod und das Wiedergeborenwerden, ist ja auch irgendwas, was sehr Phönix-typisch ist.
Mhm.
Also ich finde das ziemlich spannend, wie du so die verschiedenen Aspekte des Phönix, den Phönix so auseinandergebaut hast und auf diese einzelnen Aspekte eingehst, die den Phönix halt ausmachen, so in der Mythologie.
Ja, und was die Ambivalenz angeht mit dem Ei am Ende, ich finde sehr viele Gedichte früher hatten so ein moralische, aber so zwischen den Zeilen so eine moralische Wertung oder Message für die Lesenden. Die hat man heute oft auch noch, meist dann aber irgendwie gerade bei Slam-Texten sehr direkt,
Ja.
so dass es nicht so missverständlich ist, aber so ein Ei, das dann aus dem Verstorbenen entsteht, da kann man dann halt viel drüber nachdenken und irgendwie wieder auch viel zu sich kommen. Und ich finde, sowas habe ich früher in alter Lyrik viel entdeckt.
Würdest du sagen, dass man in dieser Phönix-Metaphorik, wenn du schon ansprichst, dass es auch irgendwie so ein so was Moralisches mitschwingen kann, dass man da auch irgendwie Kindererziehung drin lesen kann? Weil ja quasi so, dass wenn die Eltern irgendwann gestorben sind, ist das, was übrig bleibt, halt quasi die Nachkommen. Und also ist natürlich auch dann die Frage, wobei zu der Frage kommen wir gleich, erstmal die Frage mit der Kindererziehung. Meinst du, das kann man so ein bisschen in dieser mythologischen Figur sehen?
Hätte ich jetzt nicht so direkt da gesehen, aber beschreibt ja einen Kreislauf, einen ewigen. Und wenn man jetzt danach geht, dass das Ziel von Tieren, also uns Menschen auch, irgendwie ist es, Kinder zu bekommen, was ja mal in Frage gestellt werden kann, dann wäre das natürlich gleichzusetzen, ja.
Ja, auch weil, also in meinem Kopf hat auch so gut angeboten, dieser Gedanke, weil das Bild, das dahinter steckt, ist ja auch, von dem Phönix bleibt etwas übrig, was dann quasi im Ei noch weiter besteht. Und das ist ja genau das, also im Optimalfall ist das natürlich auch genau das Gleiche, was irgendwie bei einer Familie passiert, dass halt Dinge weitergegeben werden und irgendwie immer ein Teil von einem selbst in jemand anderem dann weiterlebt. Ja, trifft natürlich auch nicht nur auf Kinder und Familie zu, sondern auch
Auf
auf
alles Mögliche,
alles
ja.
Mögliche an zwischenmenschlichen Beziehungen und Bindungen. Aber eben da irgendwie weil es so ein Nachkommen-Gedanken hat, was ja beim Phönix auch irgendwie mitschwingt, irgendwie noch am stärksten. Und da finde ich nämlich auch die Frage interessant. Denkst du, dass der neue Phönix, der dann im Ei ist, also es hat jetzt nicht mehr so viel mit dem Text zu tun, ne, sondern es geht gerade ein
Ne.
bisschen viel um den Phönix, aber dieser Phönix, der dann aus dem Ei schlüpfen wird, ist es der gleiche Phönix? Wird wirklich dieser Phönix wiedergeboren? Oder ist es also ja, oder ist es ein unterschiedlicher Phönix und ist einfach so eine Art von, ohne sich fortpflanzen zu müssen, ein Fortbestand der Gattung des Phönix, so?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ihr da zu Hause gerne mal diskutieren könntet. Ich würde es ein bisschen sehen wie so ein Doctor Who. Irgendwie die
Ja.
gleiche Person, aber trotzdem nicht mehr genau die Erinnerung, dass man mal in einem anderen Körper war
Ja.
und trotzdem die Erinnerung, was im Leben schon passiert ist.
Hat mich auch so ein bisschen an so diesen Lebenskreislauf oder Lebenszyklus im Buddhismus erinnert,
Auch, ja, stimmt.
als ich mir so ein bisschen Gedanken über Phönixe wahrscheinlich gemacht habe, heute und gestern.
Ja,
Ja,
nächstes.
dann gehen wir zum nächsten Text.
Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich ranhalten,
Ja.
wenn wir das alles noch durchkriegen wollen. Zweites Gedicht ist noch eine Strophe kürzer. Jetzt steigen wir in die griechische Mythologie ein, und zwar ganz tief, nämlich in die Unterwelt. Und das Gedicht heißt Charon, und ich bin drauf gekommen, weil dieser Fährmann eben, der über den Fluss Styx die Toten bringt, der hatte irgendwie zwei, keine Ahnung, Holzschnitte oder Kupferstiche oder so, und der hatte keine Repräsentation. Und ich habe mir das so angeguckt und war so, das kann eigentlich nicht sein, es tut mir voll leid für den. Und dann habe ich ihm ein Gedicht gewidmet. Und das geht wie folgt: Charon. Streckt mir ruhig die Zungen raus, zeigt mir den silbernen Obolus. Sogleich nehme ich die Münzen aus und führe euch über Styx den Fluss. Doch habt ihr nichts für mich dabei, müsst ihr am Flussesufer weilen. Und erst wenn 100 Jahre sind vorbei, werde ich euch Überfahrt erteilen. Sind wir angekommen in Hadesreich, so werdet ihr mein Boot verlassen, sonst werden eure Gesichter bleich bei meinen grausigen Grimassen.
Dankeschön. Ich finde, hier ist es sogar noch mal stärker aufgefallen, dass ich schon mit der Grammatik meinte, mit dem Vorbei, das dann plötzlich am Ende der Zeile steht, wobei man das halt eigentlich irgendwie weiter vorne vermuten würde bei einem ja, neumodischeren Satzbau so gesehen. Und ich finde es ziemlich cool, weil im Vergleich zu dem Phönix-Text ist das ja jetzt aus der ersten
Perspektive.
Perspektive, aus der Ich-Perspektive geschrieben und beschreibt in jeder Strophe so unterschiedliche Stationen, die man als tote Person durchlaufen muss, um halt im Totenreich möglichst Frieden zu finden dann. Das fand ich eigentlich ziemlich spannend, die Art und Weise, wie du das so aufgebaut hast. im Vergleich zu, wie was man so herkömmlich aus Gedichten kennt.
Ja, und das ist so eine kleine Spannungsaufbau. Also es hat im alten Griechenland war die der Brauch so, dass man eben ein silbernes Münzstück unter die Zungen gelegt hat, der Verstorbenen. Deswegen strecken ruhig die Zungen raus, zeigt mir den silbernen Obolus. Und es sollte so eine gewisse Spannung aufbauen, wenn sie nicht dabei haben, dum, 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 dann müssen nämlich die verstorbenen GriechInnen am Flussesufer 100 Jahre weilen und warten, bis sie gratis quasi drüber kommen
Ja.
dürfen. Das ist die Bezahlung für den Fährmann.
Ist eigentlich auch so ein bisschen Kapitalismuskritik eigentlich.
Ein bisschen,
So, ist so ein
ja.
bisschen wie zum Beispiel, es ist natürlich jetzt super banaler Vergleich zu so einem mythologischen großen Ding und Tod und so weiter, aber so ein bisschen wie bei Streamingdiensten, wo man jetzt mittlerweile Werbung schauen muss, damit man es kostengünstig
Ja, deine Vergleiche werden immer wilder.
sehen
Ist gut.
darf.
Ja.
Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt. Ich glaube, es ist jetzt an der Stelle ganz guter Punkt für die Frage, nachdem wir das zweite Gedicht gehört haben. Was denn, oder warum du so eine Faszination für Mythologie hast, wenn du hast ja vorhin schon erwähnt, dass dich das irgendwie fasziniert. Und auch jetzt, dass du so meintest, yo, ich hab mir so Gedanken über diese mythologische Figur gemacht und ich habe gesehen, dass sie da in bestimmten Bereichen der Kunst unterrepräsentiert ist. Was denkst du, wo kommt es überhaupt her, dass du oder auch generell, wenn du nicht so für dich selber sprechen möchtest, dass sich Menschen so fasziniert fühlen von Mythologien, die eigentlich schon lange ja, irgendwie ausgestorben sind eigentlich. Und dass diese mythologischen Figuren trotzdem noch so viel Relevanz dann doch haben für einzelne Personen, die sich dann damit auseinandersetzen. Ich glaube, so alltägliche Relevanz für jede Person hat es jetzt nicht, aber für einzelne Leute, die sich damit auseinandersetzen, muss es ja irgendwas haben.
Also ich glaube, es hat zwei Gründe in unterschiedlichen Zeiten. In früheren Zeiten war es sicher so, dass Mythologie Antworten gegeben hat für eine Welt, die eben sehr unverständlich war und sehr groß und dann halt sehr viel Sinn in sich ergeben hat. So, da ist halt ein Totenreich, da oben sind irgendwie die Götter und wenn ich sterbe, dann müssen wir alle da runter und da unten muss aber auch noch irgendwie was Krasses passieren, damit wir hier, keine Ahnung, also es muss, damit das Leben irgendwie Bedeutung bekommt und aber auch irgendwie nicht ganz so gruselig ist und ein bisschen mehr verstanden werden kann, entsteht, glaube ich, Mythologie. Und heute, würde ich sagen, ist Mythologie genau aus dem Gegenteil her spannend. Die Welt ist so klein geworden, in Anführungszeichen, sagen die Menschen ja immer, dass wir irgendwie ein bisschen das Fantastische vermissen und da was Besonderes brauchen, was irgendwie es dann doch nicht ganz so verständlich und unergründlich macht. Ja. Und auch vielleicht ablenkt. Und ich glaube, aus beiden Gründen, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Welt sehr gut verstehe, was sehr naiv ist und dann das Gefühl habe, so, ah, da müssen doch noch irgendwie so fantastische Sachen sein. Deswegen bin ich, glaube ich, auch so begeisterter Herr der Ringe-Fan oder Tolkien-Fan generell. Und gleichzeitig gibt es wiederum die Momente, wo ich das Gefühl habe, sehr wenig zu verstehen und dann bin ich so, ja, vielleicht ist da auch so ein Totenreich und dann ist da so ein gruseliger Fährmann.
Ich glaube, ich stimme dir voll zu bei beiden deinen Beobachtungen und ich glaube, ich würde noch darum ergänzen, dass ich denke, es bietet sich auch einfach viel an, weil in diesen Mythologien schon so viel Metaphorik drinsteckt und so viele mehr Ebenen, zum Beispiel auch bei Sisyphos oder Tantalusqualen oder so, dass da quasi schon so viel Metaebene in Anführungszeichen in diesen mythologischen Figuren drinsteckt, dass man sie dann wieder gut verwenden kann, um genau diese gleiche Thematik aufzugreifen und dann halt so eine Figur in seine Texte mit einbaut, weil einem halt diese Metaphorik und diese Metaebene gefällt für die Texte, die man selber schreibt.
Ja, voll.
Okay, wollen wir zum letzten
Letzter
Gedicht kommen?
Text, genau, von der scheinbar ägyptischen zur griechischen hin zur eigenen Mythologie. Ich glaube, da merkt man dann die Faszination fürs Fantastische bei mir am stärksten. Ist auf jeden Fall eine Figur, die ich auftauchen lassen will in den zukünftigen Gedichten. Es ist auch gar nicht so alt. Wir brechen hier jetzt auch ganz viel der Strukturen, die wir davor hatten. Der Rhabarberpanther. In den tropisch ruhigen Regenwüsten des Randari-Hochplateaus macht sich der Rhabarberpanther rar. Vielleicht ist diese Kreatur auch mehr Legendenstoff als wahr, verwoben aus antiken Bildern, die von einem Panther schildern. Viel ist nicht bekannt über das Tier, das sich heute, wie heute, lieber versteckt, hält es sich doch hinter dichten Regenvorhängen verdeckt. Mir ist, als ob er gern ein anderer Panther wäre, ein Rhabarberpanther, frei von Regen, frei von Stäben. Aber heute, in den tropisch ruhigen Regenwüsten, macht sich der Rhabarberpanther rar, doch seine Präsenz wird mir gewahr.
Sehr, sehr toll. Die erste Frage, die sich mir direkt aufgedrängt hat, ist natürlich in diesem Konstrukt von, du hast mir drei Texte, in denen sich es um Mythologie drehen soll, diesen Text auch mitgeschickt, dass ich mich gefragt habe, was hat der Rhabarberpanther mit Mythologie zu tun und wie kamst du überhaupt auf diese Vorstellung von so einem Wesen und wie stellst du es dir überhaupt vor? Also kann man, die letzte Frage kann man, glaube ich, vielleicht auch unbeantwortet lassen, dass sich jede Person selber was darunter vorstellt, aber ganz generell würden mich da so irgendwie deine Beweggründe interessieren, wie es dahin kam überhaupt zu diesem Text.
Ich illustriere gerne Sachen, dazu kommen wir ja gleich nochmal. Und ich würde den auf jeden Fall sehr, sehr gerne illustrieren. Wenn sich irgendjemand da draußen dem vorher annehmen möchte, könnt ihr das gerne machen und mir schicken. Und ich find oft Nonsens, der dargestellt wird als Sense. Fantastisch, also toll, und es ist fantastisch, weil es ist eben sehr fantasievoll und fantasiereich. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich, bevor ich den Rhabarberpanther im Kopf hatte, hatte ich, ich bin mit meiner Freundin Bahn gefahren, irgendwo hin, ich glaube nach Leipzig oder so. Es hat geregnet und ich hatte im Kopf, ich habe oft sehr viel Unsinn im Kopf. Es wären ja tolle Verse, wenn man schreibt: In den tropisch ruhigen Regenwüsten des Randari-Hochplateaus. Also das Randari-Hochplateau gibt es natürlich nicht. Regenwüsten sind ja ein Widerspruch in sich.
Darauf wäre ich auch noch eingegangen. Schönes Oxymoron.
Es ist, ja, und damit arbeite ich ja generell sehr gern. Und ich glaube, ich mag es so, Sachen zu erfinden, aber trotzdem so ein, das ist ja meistens so mit Erfindungen und Fantasy-Reihen auch, dass sie immer wieder einen krassen Bezug haben zu uns Menschen selbst, dass wir immer das Gefühl haben, so, ja, ist schon anders hier, aber ist schon nicht so anders, dass wir uns jetzt gar nicht zurechtfinden würden. Carl Sagan hat mal in einem Interview gesagt, er hatte mal eine Kritik an Star Wars losgelassen und unter anderem hat er gesagt: Finden Sie es nicht eigenartig, dass egal wo die hinkommen, klar, es gibt hier und da so ein paar Monster, aber eigentlich sind es immer Menschen und die sind immer weiß. Also ganz eigenartig eigentlich. Und ich glaube, dieses Wiederkehren von Mustern, die man schon kennt, mit Fantastischem zu kombinieren, finde ich toll.
Stimmt, ja. Quasi so das allzu Bekannte in andere Formen zu bringen. Finde ich auch sehr treffend. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist der Panther und die Stäbe. Und da ist natürlich super naheliegend. Ich bin gespannt, ob du mir jetzt einfach nur dabei zustimmst. Ich würde sagen, ich bin zu 95% sicher, dass es eine Hommage an Rilke sein wird,
Ja.
wahrscheinlich. Genau.
Ist es.
Musste man, also ich glaube, darüber können wir jetzt nicht ewig viel reden, aber das musste man halt natürlich erwähnen, wenn man den Text gehört hat.
Vor allem den du.
Ja,
Du studierst
natürlich.
es ja. Ich schätze Rilkes Werke sehr und den Panther liebe ich. Also finde ich ganz, ganz, ganz wundervoll.
Finde ich auch sehr spannend, dass das gerade auch so eine Stelle ist, die irgendwie sehr oft für andere Kunstwerke herangezogen wird. Das würde mich mal interessieren, wie das kommt, dass sich so manche Zitate aus Werken oder so häufen in der Reproduktion. Ob das dann dadurch ist, dass andere Leute sehen, ah, es gibt viele Leute, die das schon verwendet haben, deswegen verwende ich das jetzt
Ja.
auch. Oder ob es irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund so einen kollektiven Gefallen an ein und derselben Stelle gibt in einem Gedicht oder in einem Werk oder so. Das ist eigentlich ziemlich spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Wäre vielleicht sogar mein Hausarbeitsthema.
Ja,
Aber
es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes
ich glaube,
Thema.
es schneidet schon zu sehr auch Sozialwissenschaft an, als dass man das einfach nur in Deutsch machen könnte.
Also, zweites Diskussionsthema für euch da draußen. Was war das erste? Achso, ob der Phönix derselbe bleibt.
Genau.
Und das zweite ist jetzt, warum der Panther, der vor lauter Stäben keine Welt mehr hinter den Stäben sieht. so ein spannendes Thema zum Aufgreifen ist. Ich finde es nämlich auch ein
spannendes Fall, Thema. Auf jeden Fall. Okay, ja. Möchten wir noch zu deinem Bild kommen,
genau,
das du heute mitgebracht hast. Auch mal wieder ein Novum im Podcast.
Ja, wir nehmen ja immer hier bei mir im Zimmer auf und in meinem Zimmer ist ja eigentlich überall irgendwo Kunst, Malereien, Zeichnungen, ich weiß nicht.
Und vor allem viele davon von dir selbst.
Ja, die allermeisten, würde ich hoffen. Genau. Obwohl ich auch gerne viel mehr so einen Austausch hätte mit KünstlerInnen und hier alles Mögliche ausstellen würde. Aber gerade in dem Stapel sind so viele Sachen drin, dass man hier eigentlich mal, in einen Stapel hinter Calypso, dass man hier eigentlich mal eine kleine Ausstellung machen könnte. Und ich habe unter anderem, ich habe vorhin von Grafiken gesprochen, ich habe ein paar Reihen und eine Reihe, die habe ich auch bei der allerersten Contra-Veranstaltung, habe ich ein paar davon ausgestellt. Die hießen mal die großen 12, es sind mittlerweile mehr als 12 geworden. Und es gibt mittlerweile auch größere Formate, deswegen sind es auch nicht mehr die großen 12, sind irgendwie die kleinen 19. Ich zeige es mal Calypso, ihr da draußen seht es ja hoffentlich. Die Reihe funktioniert folgendermaßen, ich weiß gar nicht, wie ich das erste angefangen hatte. Ich doodle hin und wieder gerne und das ist
also tatsächlich so ein bisschen Kritzelei.
Ja, und das ist zu einer sehr ernsten Doodelei geworden, in dem ich sehr viel wiederkehrende Motive habe in unterschiedlichen Formen und in jedem von diesen Werken zwei Hommagen oder Zitate von KünstlerInnen sind.
Okay, das macht es nochmal wesentlich spannender.
Das kannst du mir jetzt gerne mal hier raussuchen. Ich glaube, da wirst du es auf gar keinen Fall erkennen. Ich hatte hier noch ein anderes für dich rausgesucht. Da kennst du vielleicht das eine, aber ist das auf jeden Fall, die sind sehr schwierig. Stelle immer wieder in meiner Bar aus, gerade hängen Collagen aus, die hingen auch mal aus. Und da hatte ich mehrere Gäste gefragt, also oder gesagt, wenn ihr mir, keine Ahnung, 15 Zitate erkennen könnt, dann kriegt ihr ein Freigetränk. Bei mir ist halt niemand hinbekommen. und ich hätte vielleicht mal Geschichtsstudierende fragen sollen. Also zu sehen ist eine wahnsinnige, unübersichtliche Dudelei, die aber viel irgendwie zusammenhängt. Mhm. Das ist jetzt auf meiner Interrail-Reise entstanden, da sind mehrere solcher Werke entstanden, so Einsamkeit und fremde Länder sind gutes Mittel für die Kunst. Und ich glaube, da ist mein, also ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle gut sehen, mein Liebling, die Schildkröte, so im unteren Bildzentrum, die eine Waage hält. Waage, ja, ist auch sehr metaphorisch, sehr aufgeladen. Die Schildkröte wiederum steht ja auf einem sehr wackeligen, sehr wackeligen Stapel Bücher. Ich finde, dass das von den Werken von dieser Reihe ist, das glaube ich, das mit dem meisten metaphorischen Inhalt. Ich finde auch diese Silhouette von der Person, die links oberhalb der Waage ist, aus deren Kopf ein Gehirn kommt und das Gehirn formt sich zu einem Schlüssel, hat natürlich auch sehr viel metaphorischen Wert. Also ich mag es mit so mit metaphorischen Bildern in der Kunst zu arbeiten, ist sehr schön. Und jetzt hier ganz kurz, die Zitate sind auf jeden Fall Hanna Höch, das ist die Figur rechts in der Waage, ist eine Collage. Hanna Höch ist eine ganz tolle deutsche Künstlerin, meine ich. De Chirico. Und De Chirico ist hier ganz links die Statue mit dem komischen Kopf. Ein Surrealist, den ich auch sehr bewundere und bewundert habe. Und dann kommen einige Sachen immer wieder vor, wie dass ich Hanna Höchs Oberteil verändert habe oder dass das Werk von Hanna Höchs Oberteil verändert habe. Und da dieses Muster reingemacht habe, was immer wieder kommt, auch immer mit diesen gleichen schwarzen Kacheln an der gleichen Stelle. Die Vögel an der linken Seite rechts von der Statue kommen immer wieder vor. Links oben diese wilde Silhouette, die kommt in mehr oder weniger der gleichen Form immer wieder vor. Hast du irgendwelche Fragen dazu? Du hast es ja jetzt noch gar nicht so lange gesehen.
Oder? Ja, vollkommen in Ordnung. Ich finde es erstmal sehr schön, du hast es gerade schon angesprochen. Was mich sehr fasziniert daran, ist, dass so alle Dinge ineinander übergehen und alles so miteinander verbunden ist. Also es ist nicht einfach nur, es gibt nicht einfach nur so mehrere Orte, wo der Blick so hinfällt und da sind so die einzelnen Dinge, aber, sondern es ist alles irgendwie miteinander verbunden. Man wandert dann mit dem Blick, wenn man irgendwo gelandet ist, direkt weiter zum nächsten. Das finde ich extrem schön. Und auch das, was du meintest mit diesen, dass schon sehr viel Metaphorik drin steckt, vor allem eben bei den Dingen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du auch schon mal im Podcast genannt hast, dass du eine sehr große Faszination für gemorphte Dinge hast. Und ich finde, dieses Schlüsselgehirn ist mir sofort aufgefallen. Dann, ich habe hier tatsächlich in dieser Säule mit der Büste obendrauf, das ist ja allein schon mehr oder weniger gemorpht. Der Kopf hat mich irgendwie so ein bisschen an so eine Puppe erinnert, wie man sie beim Nähen hat. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Ja, bestimmt auch irgendein Fachnamen.
Wahrscheinlich.
Aber genau, da habe ich halt auch so direkt diese miteinander gemorphten Dinge erkannt. Ich finde es unfassbar schön. Und auch, also generell so die Technik mit so, manchmal sind es ein bisschen dünnere Linien, manchmal sind es dann große, große schwarze Flächen. Das ist einfach richtig cool. Aber ja, so fragentechnisch,
Schwierig.
ich glaube, das macht es vor allem deswegen so schwierig, weil man, glaube ich, über jede einzelne dieser Segmente, die da drin sind, allein schon ohne die Verbindung, die es hat, ewig lang reden könnte und nachfragen könnte, was es denn bedeuten könnte und sich selber Gedanken darüber machen muss. Und dann steht es ja auch noch in Verbindung mit anderen Dingen. Und deswegen sehr, sehr komplexes Werk auf jeden
Ich
Fall.
glaube, eine Frage, die ich viel gestellt bekommen habe, ist die Inspiration. Und dazu kurz, also ich habe sowohl Sachen, also sowohl Graffiti nehme ich sehr oft auf mit der Kamera und versuche sie dann dort zu integrieren. Entweder modifiziere ich sie oder packe sie genauso rein. Also die Autorenschaft von allen Figuren und allen Charakteren da drin gehört meistens auch nicht ganz mir. Siehe auch die KünstlerInnen-Zitate. Und dann habe ich bei ganz vielen gefragt, immer dann eins pro Bild, gerade die Person, die bei mir irgendwie in der Umgebung war, so, was ist dein Lieblingstier? Da wurde dann Schildkröte gesagt. Da habe ich tatsächlich dann auch meine eigene Schildkröte einfach gemalt. Also die meine Eltern haben. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr persönlich. Und ansonsten, es gibt so eine schöne Form, das könnt ihr da draußen alle gerne mal ausprobieren. Ich finde es nämlich super, so frei assoziatives Malen, dass man einfach drauf losmalt und dann malst du einen Strich und dann wird der Strich zu einer Welle und dann überlegst du, ja, okay, was wird das? Und dann wird irgendwie, keine Ahnung, ich hatte so eine lustige Erfahrung mal, war ich auch ein bisschen angetrunken und dann war das Bild fast fertig, es war hervorragend und ich mal da so Wellen und ich war so, oh Gott, was machst du nur mit den Wellen? Das wird ja furchtbar. Und dann waren es dann wundervolle Spermien, die über das ganze Bild geschwommen sind und sah am Ende richtig cool aus. Deswegen, man sollte sich oft irgendwie diesem freien Fluss hingeben. Es ist
Ja.
ganz spannend, was da rauskommt.
Ja, vor allem, wenn man, wie du gerade sagst, dann erstmal so die Perfektion durchbricht und dann guckt, was macht man daraus, was jetzt neu entstanden ist. Das ist eine sehr gute Idee. Was mir auch gerade noch aufgefallen ist, ist, dass ich glaube, es gibt so ein paar Stellen, an denen die Motive wesentlich detailreicher gezeichnet sind und deswegen fällt da, glaube ich, auch der Blick zuerst hin. Also sowohl die Schildkröte als auch diese Büste mit den Schattierungen bei der Büste vor allem oder das Gehirn, was halt so wirklich sehr kleinteilig mit den vielen kleinen Linien gezeichnet ist. Ich glaube, das sind auf jeden Fall deswegen die Stellen, wo am ehesten der Blick zuerst hinfällt, wenn man das Bild sieht. Und das ist aber auch das Coole an so einer Zusammenstellung aus verschiedenen Dingen, die alle verbunden sind, dass man hat irgendwie. Man guckt es erstmal drauf und denkt so, ah, hier habe ich was entdeckt, da habe ich was entdeckt, das ist spannend. Und je länger man sich das anguckt und wenn man sich dann auch wirklich viel Zeit dafür nimmt, glaube ich, entdeckt man immer wieder neue Kleinigkeiten und sowas mag ich total an Bildern.
Na,
Es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen.
Bimmelbilder werden sie dann
Ja, so ein bisschen. Ja, ein
häufiger
bisschen
genannt.
in die Richtung geht es tatsächlich.
Ja, wir gucken mal ganz kurz, bei wie viel Minuten wir
Ja,
sind.
dann
34, das
bietet
ist
sich
gut.
doch gut an, jetzt noch kurz über deine
Ja.
Entwicklung als kunstschaffende Person zu reden, oder? Die absolute Standardfrage, die wir wahrscheinlich auch beide einander
Wie
stellen
heißen
werden.
Sie?
Ja, wie du heißt, wissen wir ja mittlerweile. Hoffentlich nach 16 Podcast-Folgen. Wie kamst du dazu? Wie hat es angefangen, dass du Kunst gemacht hast? Gibt es da irgendwie ein Erlebnis oder eine Situation, wo du dich noch genau daran erinnern kannst? Oder ist es einfach, wie so viele Leute mal sagen, von ich habe eigentlich schon immer Kunst gemacht? Wie ist das bei dir
Das ist
passiert?
eigentlich richtig lame. Eigentlich will ich eine andere Antwort haben. Das ist auf jeden Fall, ich habe schon mal irgendwie Kunst gemacht. Aber ich will eigentlich so ein schönes Ereignis haben.
Ja, es wäre cool, wenn man immer so ein Schlüsselerlebnis festmachen könnte oder
so.
So
ein
ne?
Rabe hat sich auf meine Fensterbank gesetzt, gegen das Glas geklopft und gesagt, oder so auf den Bleistift gezeigt und ich wusste direkt, ich sollte
Es war
zeichnen.
mit 4 Jahren so ein Fiebertraum und dann war da plötzlich eine Schar von Raben vor deinem Fenster und du konntest nicht
Die
anders, als es,
Vögel.
als es in einem wilden Wahn auf ein Blatt Papier zu malen.
Nee, schon immer gern irgendwie gemalt und gezeichnet im Kunstunterricht, also und geschrieben dann später auch, aber malen und zeichnen war sicher als erstes. Und gerade im Kunstunterricht versucht immer genau das Gegenteil zu machen, was die LehrerInnen von einem wollen. Also wenn dann irgendwie gefordert ist, ja, malt ein Porträt, dann habe ich auf jeden Fall kein Porträt gemalt. Irgendwas anderes Schönes, aber habe meistens gar nicht so. Also entweder fanden es die Lehrer sehr cool und haben mir sehr gute Noten gegeben, einfach das, die Regeln zu brechen, oder sie fanden es sehr blöd, dass ich mich da widersetzt habe. Also vorbestimmte Muster, denen folgen zu müssen, fand ich auf jeden Fall immer sehr blöd. Und dank meiner Eltern hatten meine Schwester und ich auch für kurze Zeit Zeichenunterricht. Das sollte ich vielleicht mal wieder aufnehmen. Es gibt hier eine Abendschule in Jena, die ich unbedingt auch besuchen will. Für KünstlerInnen, für ganz verschiedene Kunstkurse, also da draußen. Ihr könnt euch gerne mal da schlau machen. Die haben tolle, tolle Lehrgänge. Und das Schreiben kam tatsächlich erst kam mit meiner ersten Interrail-Reise. Da habe ich ganz viele Gedichte geschrieben an einen Crush, den ich hatte. So fängt es ja
Wie alt
meistens
warst du
irgendwie an.
da?
17.
Ah, okay.
Und dann, das ist so, ich kann das tatsächlich ganz gut einordnen in meinen Gedichten. Ich habe sehr viele und sehr kurze Gedichte oft, so dass ich jetzt halt irgendwie 500 habe oder so. Und ich kann die sehr gut in Phasen einteilen und das ist eben so diese erste Phase, diese sehr kindliche, besonders altbackene Phase, die sehr romantisch ist. Und dann ist es geht ja auch, man schreibt ja, du schreibst ja wahrscheinlich auch nicht immer gleich viel. Dann ist es sehr eingebrochen, habe ich erstmal nicht viel geschrieben. Und dann kam Corona. Und in Corona habe ich so viel geschrieben. Zwischenzeitlich sehr düsteres Zeug, aber da ging es mir gar nicht so schlecht. Und das ist immer, hat immer mehr floriert. Und sobald ich dann hier in, also das war so, dann war ich da 19. Und als ich in Jena war, hier mit 20, 21, habe ich dann viel geschrieben, irgendwann dann auch auf Geheiß von Freundinnen längere Texte geschrieben, eben auch für Slams, unter anderem Haya, der mich da zu ermutigt hat, den ihr hier ja auch im Podcast schon gehört habt. Und ja, und mittlerweile tatsächlich letztes Jahr erst habe ich mich so ein bisschen abrupt von der Lyrik abgewandt und mich der Prosa gewidmet. Und habe da jetzt noch nicht so viel, bin aber sehr zufrieden mit dem, was bisher entstanden ist. Und in der Kunst, ja, man sieht es im Zimmer, wenn ich die Zeit dafür finde, Studium ist jetzt momentan ein bisschen stressig, aber hier ist das neueste Werk hinter Calypso.
Ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Ist momentan sehr viel Experimente mit Ölfarben und was die Reihen angeht, ist sehr viel Collagen. Also, so viel, ich weiß gar nicht, ich glaube, bin über deine Frage
Das
hinausgegangen.
ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass wir ein bisschen über uns auch reden. Würdest du sagen, dass das in der Entwicklung ist, die man so als Kind und jugendliche Person hat, dass man, wenn man so einen kreativen Output wählt, dass man dann eher so nur bei einem Mittel der Wahl bleibt? Also du hast jetzt mit dem Zeichnen und Malen angesprochen, dass man quasi eher erstmal so stark in eine Kerbe einschlägt, bevor man sich an was anderem probiert oder vielleicht auch gar nicht irgendwann an was anderem probiert. Weil mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass ich glaube, es gibt wenig so Leute, die direkt von Anfang an irgendwie alles können und können wollen und machen, sondern es ist dann eher mal noch so, dass man von irgendjemand anders dazu überredet wird, ja, probier doch auch mal aus, keine Ahnung, Gitarre zu spielen noch, wenn du schon so gut malen kannst. Aber ja, ich glaube, vielleicht will man sich erstmal so ein bisschen perfektionieren in einer gewissen Art und Weise in dem, was man macht.
Ja, ein Fokus kann sicher gut sein, vor allem, weil man sich dann halt mehr darauf konzentrieren kann, dem mehr Aufmerksamkeit geben kann, da sich mehr ausprobieren kann. Ich glaube aber, dass wenn man jetzt Kunst mehr als Kommunikation, als Sprache sieht, was wir irgendwie vor 2 Wochen in der Folge schon mal hatten, dann ist es, glaube ich, eher nützlich, wenn man sich in vielen Bereichen der Kunst wohlfühlt, sei es Theater, Fotografie, Film, Performance Art, Zeichnen, Schreiben. Weil es sind alles Ausdrucksformen, klar, man muss seine finden, aber desto breiter man da aufgestellt ist und desto mehr Formen man im Einblick hatte, desto besonderer und kreativer wird dein eigener Stil, den du entwickelst.
Und man kann ja dann auch damit arbeiten, Dinge miteinander zu verbinden vielleicht.
Ja.
Und vor allem ist, wie du gerade schon gesagt hast, es sind unterschiedliche Ausdrucksformen, die vielleicht bestimmte Dinge auch unterschiedlich gut ausdrucken können. Und wenn man sich einfach in mehreren oder wenn man in mehreren davon geübt ist, dann kann man, glaube ich, auch besser die Ausdrucksform dann herausfinden, die man gerade braucht, um das herüberzubringen, was man herüberbringen möchte. Da ist dann halt vielleicht bei mir zum Beispiel, ich bin ja sehr auf Text limitiert eigentlich, ist dann wahrscheinlich eher die Schwierigkeit oder die Problematik manchmal so, ich möchte etwas ausdrücken, aber es geht über Text vielleicht gar nicht so gut, wie man es zum Beispiel mit Musik oder mit einer Malerei machen könnte. Ja, und dann ist man ein bisschen von sich selbst limitiert einfach. Also ein bisschen wahrscheinlich ein Plädoyer dafür, dass man mehr ausprobieren sollte und sich breiter aufstellen sollte und nicht immer nur bei dem bleiben, was man in Anführungszeichen gut kann. So. Oder
Voll.
bisher gut gelernt hat.
Ja.
Ich habe natürlich noch mehr Fragen. Weil ich finde, das passt auch sehr gut zu der künstlerischen Entwicklung mit rein. Was würdest du sagen, worauf bist du in deinem Leben, was so das Kunstmachen angeht, am meisten stolz bisher? Ich finde, man redet auch viel zu selten darüber, dass man stolz auf sich selbst ist oder dass man so positiv gesehen was geschafft hat. Und deswegen interessiert mich das gerade bei Kunst total.
Eine Form, die ich auch irgendwie vergessen habe zu erwähnen. Ich glaube, bin ich tatsächlich am meisten drauf stolz. Ich schreibe auch gerne längere Texte. Vor allen Dingen einen längeren Text. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das jetzt sein soll. Ich glaube, es ist eine Erzählung.
Okay.
Aber es könnte auch ein Bericht sein oder ein Roman, was weiß ich. Es übertrifft mittlerweile die Länge von einer Erzählung eigentlich. Ist eine Erzählung, die heißt Von der Kunst der Irritation. Die ist, keine Ahnung, 53 Seiten lang oder so mittlerweile. Also würde mittlerweile ein kleines Taschenbuch füllen. Ist irgendwie noch lange nicht fertig und die habe ich jetzt in zwei großen Phasen geschrieben bisher. Und ich warte irgendwie die ganze Zeit auf die dritte, weil ich gerne da mal wieder reingehen würde und das irgendwie auch gerne mal fertigstellen würde, sodass man das vielleicht sogar irgendwie in die Öffentlichkeit stellen kann. Aber diese Dedication zu einem Werk über so eine lange Zeit, also ich arbeite jetzt vielleicht schon 2,5, 3 Jahre daran, also nicht konsequent, aber trotzdem begleitet mich das schon so lange im Kopf. Und das ist krass, wenn man so eine tiefe Verbundenheit hat, das habe ich dann auch zu einzelnen Versen oder einzelnen Gedichten, die ich habe. Das ist krass, wenn das
Wie
sowas
das
in.
eigentlich
Ja.
loslässt, so.
Ja, ich habe. Ein Selbstzitieren ist ja manchmal ein bisschen komisch. Andy macht das ja ganz gerne. Wir machen das vielleicht auch hin und wieder. Und ich hatte letztens. Ich weiß gar nicht mehr, über was ich mit meiner Freundin gesprochen habe. Auf jeden Fall meinte ich so aus dem Nichts so. Inmitten geistiger Umnachtung brauchte ich einen kühlen Kopf. Und sie war so, von wem ist das? Und ich war so, das ist von mir. Und ja, es gibt so Verse, auf die man stolz ist und dann eben dieses große Werk. Und von den Reihen her, tatsächlich, die Wimmelbilder sind meine liebsten und die größten von denen auf A3 oder so sind wirklich, wirklich große Werke gewesen.
Also würdest du sagen, dass der dass dieses Gefühl von Stolz sein sich teilweise deckt mit der Arbeit, die man reingesteckt hat und der Zeit, die man dafür aufgewendet hat? Also es muss natürlich nicht immer so sein, dass das, wofür man am meisten Zeit gebraucht hat und wo man am meisten Arbeit reingesteckt hat, dann auch das ist, worauf man am stolzesten ist. Aber so ein bisschen eine Korrelation gibt es ja trotzdem, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es sind auch meistens die Werke, die mich weitergebracht haben als Person und als Künstler.
Kann ich nachvollziehen.
Letzte Frage?
Wollen wir noch eine letzte Frage dann zu den Kunsttipps?
Ich beantworte sie kurz.
Perfekt. auch eine Sache, die ich, glaube ich, mehr kunstschaffenden Menschen stellen sollte, weil ich glaube, dass sich da die Perspektiven sehr krass unterscheiden können. Ist Kunst für dich in deinem Leben bis jetzt eher sowas gewesen? Du kannst auch gerne, wenn du so, wenn du es möchtest, in irgendwie Prozenten angeben oder so, eher etwas gewesen, was du für dich alleine schaffst oder etwas, was in Gesellschaft entsteht?
Ich glaube tendenziell mehr alleine, aber gerne, gerne in Gesellschaft und auch tatsächlich gerne in Gemeinschaft. Das setzt einen immer wieder vor Probleme mit sich selbst auch, dass man dann sagt so, oh nee, lass das mal nicht so machen, das ist ganz schlimm. Oder selbst wenn man nur sich so Rat einholt, dass man manchmal so, was? Aber es bringt eigentlich immer was. Deswegen viel, viel alleine, aber am liebsten eigentlich tatsächlich gerne in Gesellschaft. Vielen Dank für deine Fragen. Ganz
Gerne,
hervorragend.
gerne.
Ich muss kurz meinen Kunsttipp raussuchen. Du darfst gerne anfangen.
Okay, mein erster Kunsttipp, mit dem ich jetzt versuche, ein bisschen Zeit für Nils zu überbrücken, ist diesmal, für diese Folge zumindest, auch noch einmal Musik. Ihr könnt euch dann nächste Woche auf ein Bild freuen, das ich empfehlen werde. Aber jetzt gerade hat vor einigen Monaten, vor einem Monat vielleicht ungefähr, eine Band, die ich sehr, sehr toll finde, die ich auch meiner Mom empfohlen habe und wo ich sehr überrascht war, dass meine Mom die Band jetzt mittlerweile auch so sehr liebt, ein neues Album rausgebracht, und das ist die Band Sperling. Und die sind so ein bisschen Richtung Deutschrock, deutscher, halt auch so Rap, Influence, aber auch so ein bisschen Hardcore-Influence, und ist also in einigen Teilen manchmal ein bisschen härtere Musik, aber auch in anderen Teilen auch fast schon so ein bisschen deutsche Balladen und deutscher Pop-Rap-mäßig. Ich denke, es ist für jeden was dabei auf diesem Album, und ich möchte gleich noch einen Song speziell empfehlen, aber erstmal, das Album von Sperling heißt Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie, und der Song heißt Dünner als Papier. Und ich glaube, wenn Menschen gerne Musik hören möchten, die sehr bedeutungsschwanger ist und wo sich auch sehr viele Stilmittel drin wiederfinden lassen und die einfach unfassbar poetisch formuliert ist, ich glaube, von dem Album kann man sehr viel lernen, und da bin ich gerade auch dabei, das zu tun.
Bedeutungsschwangere Musik ist auch schön.
Was ist denn dein Kunsttipp, Nils?
Mein Kunsttipp, es gibt ein Buch, das meine Freundin mit FreundInnen begonnen hat, oder sie begonnen hat, ich weiß nicht mehr. Das Buch der schönen Dinge, und dann schreibst du einfach eine Zahl und dann eine schöne Sache. Da steht unter anderem 289. oder so nach Jena zurückkommen und so Sachen. Da sind wirklich richtig viele schöne Dinge drin.
Das
Und
ist auch wirklich eine schöne Sache. Das fühle
ja,
ich auch immer, wenn ich lange Zeit unterwegs war, irgendwie eine Woche
voll,
weg war oder
voll.
2 Wochen, und ich komme wieder nach Jena, den Jentower sehen, und ich fühle mich direkt zu Hause. Es ist wirklich wie ein
Ja,
zweites Zuhause geworden.
wirklich.
Stimme ich sehr zu.
Und da sind wirklich tolle Sachen drin. Eigentlich müsste das öffentlich gemacht werden, weil es macht Spaß, das zu lesen. Und man ist bei vielen Sachen kann man sehr gut nachvollziehen, was damit gemeint ist. Und ich habe da unter anderem reingeschrieben, Bilder von Giovanni Segantini sehen, was eine bisschen prätentiöse Sache ist, einfach so No-Name, so Name-Dropping-Künstler da reinzuhauen, den auch niemand kennt. Und Giovanni Segantini ist ein Künstler gewesen, ein Italienischer, der ist auch gar nicht so alt geworden, aus dem 19. Jahrhundert, der pointillistisch gearbeitet hat. Pointillismus ist sowieso eine echt coole Kunstrichtung, die
Noch
ein
nie
bisschen zu
gehört,
wenig,
tatsächlich.
einfach ganz viele kleine Punkte,
Okay.
der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und von ihm vor allen Dingen Alpenlandschaft bei Sonnenuntergang, ein Gemälde, was bei mir im Städel, also in Frankfurt, in meinem Lieblingsmuseum hängt, und ganz hervorragendes Werk. Ich glaube, online gibt es da vom Städel auch eine kurze Beschreibung zu. Hört ihr euch mal gerne an. Also Alpenlandschaft bei Sonnenuntergang von Giovanni Segantini und Giovanni Segantini selbst. Das war's
Dann haben wir damit
zur
die heutige
heutigen Folge.
Podcast-Folge rumgebracht.
Es war mir eine Ehre, und ihr hört uns wieder in 2 Wochen.
Genau. Ciao.
Ciao.